Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist Ausgabe vom 3. März 2026. Dominik Feusi und Markus Somm zuerst. Ein Hinweis aus eigener Sache. Ja, Dominik, um was geht's? Der Podcast Award steht bevor.
Genau, da gibt es einen Publikumspreis. Und wenn ihr jetzt hier oben oder in den Shownotes schaut, könnt ihr dort abstimmen. Natürlich für Bern einfach. Danke vielmals. Und dann wieder der Aufruf. Es hat noch ein paar Plätze für am 27. März für den Event mit dem Frank Urbaniok in Zürich. Ebenfalls schaut nebelspalter.ch/events. Oder auch das ist hier oben oder in den Shownotes eingeblendet.
Sehr gut. Also, wir haben immer noch Session, besser gesagt, hat jetzt gerade erst angefangen, letzten Moment. Gestern hat es angefangen, heute ist Dienstag. Ja, was ist beschlossen worden? So viel ich gehört habe, alles erfreuliche Sachen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Es geht um Polizeimeldungen, Dominik.
Genau, die sollen künftig nämlich Nationalität enthalten müssen. Es gibt ja so eine Diskussion, Linksgrün will unbedingt, dass man das nie erwähnt, oder? Woher irgendwelche Leute kommen. Und der Benjamin Fischer, SVP Zürich, hat eine parlamentarische Initiative gestartet. Die ist in der Rechtskommission vom Nationalrat durchgekommen. In der Rechtskommission vom Ständerat ist sie abgelehnt worden. Und darum hat sie heute müssen in Rat, also in Ständerat ins Plenum. Und das, obwohl sie damals abgelehnt worden ist, ist sie jetzt im Plenum durchgekommen. Und doch relativ deutlich mit 23 zu 16. Und das ist ein klares Zeichen. Man ist auch im Ständerat nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie da einfach irgendwelche Leute entscheiden, okay, wir nennen jetzt das nicht mehr, nennen die Nationalitäten.
Genau, und das ist wirklich der Punkt, wir haben schon ein paar Mal diskutiert, das wäre wie wenn wir für das Geschlecht nicht mehr erwähnen. Weil letztlich ist es für die Polizei wichtig, dass auch Augenzeugen wissen, ja, das war jemand, der zum Beispiel nicht Deutsch kann. Und deshalb ist die Strafverfolgung nachher auch einfacher. Also, ich meine, es ist absurd, dass man solche wichtige Merkmale von einem Menschen nicht mehr nennen soll. Aber erfreulicher Entscheid zeigt auch ein bisschen, wie die Stimmung kehrt. Ein bisschen, oder? Das ist, wir müssen immer noch hoffen, dass es noch mehr kehrt. Aber man hat doch das Gefühl, dass im Parlament langsam den Leuten es dämmert, dass einfach diese Art von, ja, von Verschwiegen von einem Thema, wo einfach, wir haben es auch erwähnt, wir haben nachher den Event auch mit dem Frank Urbaniok, wo so offensichtlich ist, dass gewisse Nationalitäten unglaublich viele Probleme machen. Und wir könnten das Problem so leicht lösen, indem wir uns auf die konzentrieren. Deshalb ist bei den Polizeimeldungen so etwas natürlich sehr wichtig. Gut, was ist sonst noch auf? Ja?
Nächste Woche gibt es eine Sonderdebatte über eine statistische Erfassung und Monitoring von der Femizid. Antrag Manuela Weichelt, Grüne Zug. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass man dort auf keinen Fall Nationalitäten erfassen will. Ich habe ein bisschen angefangen, das dem auch nachzugehen. Zum Beispiel Genfer Behörden wollen unbedingt auf keinen Fall mehr sagen, welche Nationalität der mutmaßliche Täter vom ersten Femizid vom Jahr 2026 in Carouge war. Ich habe jetzt dort das Verfahren gemacht, eine Beschwerde müssen machen an den Staatsrat von Genf, weil ich einfach finde, das muss man doch mindestens auf Anfrage, sollte man das erfahren.
Absolut. Und das zeigt auch, warum tun sie es denn verbergen. Wieso tun sie es verbergen? Weil sie natürlich ganz genau wissen, die Ausländer sind total überrepräsentiert und das Volk ist dumm, zu dumm, um das selber einzuordnen. Da brauchen wir Behörden, die uns schützen vor den Fakten. Nein, es ist absurd. Es sind ja nicht die gleichen Kreise, die dann von Desinformation jammern, die angeblich überall ein Problem sein soll. Nein, es ist peinlich. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist am Kippen. Und es ist richtig, dass es am Kippen ist. Und wir sind da hoffnungsvoll. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Lex Grand Montana. Um was geht's?
Ja, das ist das dringliche Gesetz, das der Bundesrat letzte Woche ins Parlament geschickt hat. Er will 50'000 Franken allen Familienangehörigen, also pro Familie von einem Opfer, zahlen und auch allen, die stationär ins Spital eingeliefert worden sind nach dieser Brandkatastrophe. Zusätzlich will er mehr Geld sprechen für die Opferhilfe. Das Ganze soll ziemlich viel kosten am Schluss. Und der Beat Jans hat ja für Verwirrung gesorgt, weil er auf die Frage vom 20-Minuten-Kollegen geantwortet hat, ja, also man drückt dann da schon, wenn dann da Geld käme und irgendjemand verantwortlich ist, drückt man das Geld dann zurückfordern. Nachher haben seine Leute müssen zurückkrebsen innerhalb von 24 Stunden. Nein, das Geld ist avant perdu. Und das hat eine Debatte gegeben, wo jetzt die Rechtskommission vom Ständerat gesagt hat, ja, stopp, fertig, es ist klar. Also wenn es dann jemanden gibt, der verantwortlich ist, dann nimmt auch der Bund Regress bei denen, die etwas zahlen müssen.
Was völlig richtig ist. Gut, gehen wir noch zum letzten, auch erfreulichen Ereignis im Ständerat. Dominik, und was geht's da?
Ja, der Beat Rieder, Mitte Wallis, hat wollen verhindern, dass Elisabeth Baumschneider zugreift auf Trinkgelder. Die will sozusagen der AV unterstellen. Er hat einen Antrag gemacht auf No Tax on Tips. Und das ist heute durchgekommen mit 42 Ja-Stimmen zu einer Nein-Stimme. Ich bin jetzt leider nicht dazu gekommen, herauszufinden, wer das ist. Vielleicht liefern wir das noch nachher. Es ist ganz klar, oder? Man probiert jetzt hier im Bundesamt für Sozialversicherung einfach irgendwo noch Geld aufzutreiben, ohne dass es eine Volksabstimmung braucht. Und darum hat man in der Gastronomie diesen Leuten drauflängen. Aber sogar der Pierre-Yves Maillard, gut, er hat ja gesagt, wir können die 13. AHV-Rente ohne irgendwelche Steuererhöhungen finanzieren oder so. Aber auch er hat natürlich nicht können jetzt für seine Parteikollegin Baumschneider sein. Und darum ist es hoch respektive die Motion hoch angenommen worden.
Sehr gut, gratulieren. Gut, das wäre es von der Session. Morgen geht es weiter, keine Angst. Wir werden immer wieder über die Session können reden, aber sonst ist nicht viel mehr zu berichten. Ja, Iran ist immer noch das grosse Thema, selbstverständlich. Golfstaaten sind immer mehr involviert, die fühlen sich immer mehr bedroht. Ja, was ist der neueste Stand?
Ja, ich glaube wirklich, das ist die Taktik vom Iran. Das Regime steht mit dem Rücken zur Wand, probiert wild um sich schlagen, möglichst viele andere Länder, also bis zu Zypern, oder, zu involvieren. Trifft natürlich in den Golfstaaten florierende Volkswirtschaften, auch mit Touristen, die dort festsitzen. Aber es führt natürlich, ich weiß nicht, wie du es beurteilst, aber es führt natürlich auch dazu, dass die Koalition gegen den Iran immer fester und stabiler wird. Ich meine, Saudi-Arabien und auch andere Länder, die bis jetzt, oder Katar, wo ja durchaus nicht unbedingt abgeneigt war im Iran gegenüber, oder? Sind natürlich jetzt klar auf der gegnerischen Seite. Die Bombardierungen in Teheran gehen massiv weiter, aber die Frage ist natürlich schon, was kannst du alles aus der Luft erreichen? Das finde ich auch, das zeichnet sich immer mehr als wichtige Frage ab.
Genau, ich glaube, wobei, eben, was man halt vielleicht muss sagen, ist, dass Golfstaaten eigentlich schon lange natürlich gegen den Iran sind. Katar ist eine Ausnahme, aber die anderen Golfstaaten und auch Saudi-Arabien, die fühlen sich ja schon lange bedroht. Und man hat das ja indirekt immer ein bisschen gespürt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ist neu einfach, dass sie jetzt das mehr zeigen, auch mehr zeigen müssen, weil sie jetzt selber sogar ihre Bevölkerung müssen irgendwo beruhigen und erklären, warum das jetzt da der Iran etwas macht. Vorher haben sie natürlich sich nicht getraut, so ein bisschen aus muslimischer Solidarität den Iran wirklich irgendwo zu kritisieren oder anzugreifen. Jetzt ist das eine ganz andere Situation. Jetzt sind sie selber angegriffen. Jetzt müssen sie der Bevölkerung gegenüber im Prinzip den Seitenwechsel, den sie schon lange vollzogen haben, müssen sie jetzt eigentlich auch offenbaren. Oder ich meine, Saudi-Arabien ist ein interessantes Beispiel. Ich meine, Tucker Carlson, der Antisemit aus Amerika, muss man jetzt einfach mal sagen, das ist nicht mehr normal, was der für Verschwörungstheorien, antisemitische Verschwörungstheorien bringt. Und er hat ja ganz stark betont, ja, die Amerikaner hätten nur müssen zuschlagen im Iran wegen Israel. Israel hätte enorm Druck gemacht und Israel hätte fast droht, sie dürfen es allein machen, ohne Amerikaner. Und dann der arme Trump, der arme Christ, hätte müssen nachgeben, den Juden. Das ist Tucker Carlson-Narrativ. Tatsache ist, wie man jetzt weiss, aus der Washington Post, aber auch andere Medien haben das berichtet, dass sogar der Kronprinz von Saudi-Arabien, der Mohammed bin Salman, ganz ein einflussreicher Mann überhaupt im Nahen Osten, einer der wichtigsten, weil er faktisch der Herrscher ist von Saudi-Arabien, dass der mehrere Mal Trump angerufen hat und gesagt hat, unbedingt jetzt Iran angreifen, ganz wichtig. Also das heisst, Golfstaaten und Saudi-Arabien haben sich schon lange gegen Iran positioniert. Iran weiss das natürlich auch Und jetzt ist es dann einfach gleich, wie sie natürlich jetzt wissen, jetzt geht es ums Überleben.
Genau, das ist sicher ein Effekt und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Was meinst du, kann man das noch, oder Trump hat ja jetzt vor einem Big Bang gewarnt, kann man das noch irgendwie noch toppen, kann man da noch mehr machen? Und vor allem auch noch eine wichtige Frage auch für uns, für die Benzinpreise, was passiert in der Straße von Hormuz? Es gehen etwa 20% vom Ölexport geht dort raus. Was müssen wir uns da, auf was müssen wir uns da einstellen?
Ja, die Energiepreise gehen sicher rauf, das ist klar. Es ist auch immer bei Krieg sowieso, sobald Öl involviert ist oder die Ölversorgung involviert ist. Selbstverständlich, die Amerikaner haben unglaubliche Ölkapazitäten und so weiter, können das vielleicht ausgleichen. Saudi-Arabien wird jetzt mehr Öl pumpen, um das auszugleichen und so weiter. Aber die Leute sind nervös, die Märkte sind nervös, ist klar. Ich glaube, du hast noch etwas anderes angezogen, was ich auch spannend finde, was ich auch nicht weiss. Muss ich auch sagen, eben, kann man ein Regime wegbomben? Einfach aus der Luft ist das möglich. Und der David Petraeus, das ist ein General, ein ehemaliger und auch ehemaliger CIA-Direktor in Amerika, hat eben das Letzte gesagt, das gehe ich gar nicht. Interessante These, wobei ich gefunden habe, ja, es ist noch spannend, was für Beispiele er bringt. Und er bringt dann eben Beispiel, ja, er bringt Deutschland im Zweiten Weltkrieg, er bringt den Irak, er bringt Japan sogar. Und gerade Japan, finde ich, ist eigentlich ein gutes Beispiel, wo man kann sagen, die zwei Atombomben sind entscheidend gewesen. Und nicht Bodentruppen hat man nicht auf Japan geschickt. Es hat keine Invasion in Japan, sondern man hat einfach so droht mit diesen Bombardierungen von weiteren Atombomben, dass sie kapituliert haben. Ich bin nicht sicher, ob das eigentlich wirklich stimmt, ob die Regel stimmt. Man hört sie jetzt überall. Es gehe nicht. Aber ja, wieso denn nicht? Ich meine, wenn die praktisch sich nicht mehr können, militärisch wehren, weil alles kaputt gegangen ist, ja, warum sollen sie denn da noch lange können kämpfen?
Also jetzt frage ich natürlich für viele, die zuhören, bist denn du der Meinung, man müsste Atombomben einsetzen im Iran?
Das hat der Roger Schawinski ja schon gefragt. Nein, ich bin nicht der Meinung. Weil, nein, das gibt, kannst du schwer rechtfertigen als Amerika, dass jetzt würdest du eine Atombombe einsetzen, dann bist du ja viel zu wenig bedroht. Also das wäre meiner Meinung nach ziemlich übertrieben. Ich glaube auch nicht, dass sie das machen. Wäre auch ein blöder Präzedenzfall wegen der Russen. Also nein, glaube ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es durchaus möglich könnte sein, dass man halt ein Regime wie das iranische so in die militärische Niederlage reinbombt. Das eben, und das glaube ich, ist das Entscheidende, wo man muss schauen, was macht die Armee? Wie lange ist die Armee noch loyal zu dem Regime? Und das ist die grosse Frage. Alles andere, ob jetzt die Demonstranten noch viel machen können, das glaube ich nicht. Die können nur etwas machen, wenn ein Teil der Armee eigentlich desertiert und Zeiten wechselt. Und ich glaube, da hat schon viel mit dem zu tun, wie viel Schmerzen oder wie viel Schäden können die Amerikaner und die Israelis jetzt dem Militär beifügen und wie viel haben die noch das Gefühl, wir überleben militärisch. Und von dem her bin ich nicht so sicher, ob jetzt da wirklich Bodentruppen nötig sind.
Ich sehe es ein bisschen, ich habe ein bisschen Schiss, weil es sind ja Revolutionsgarden, oder? Es ist ja nicht eine Armee, letztlich eine normale Armee, ja, sondern es ist eben eine ideologische, religiös unterwanderte Truppe, die ganz gezielt aufgebaut ist worden, weil man der regulären Armee eigentlich im Iran nicht mehr traut hat. Insbesondere vom Ali Khamenei. Er war der, der auf das gesetzt hat, schon bevor er dann wirklich oberster Mullah geworden ist. Und darum habe ich ein bisschen Angst, dass eben genau die, dass da herrscht ein bisschen einen suizidalen Wunsch vor, oder? Also das ist ein bisschen wie eine Nazi-Truppe, wie eine SS, oder? Also bis zum letzten Blutstropfen wird da gefeiert, gekämpft. Also das von dem habe ich ein bisschen Angst vor dem Szenario.
Wobei ich finde, Nazis sind ein interessantes Beispiel, weil gut, man vergleicht immer mit den Nazis. Ich weiß auch nicht, alles hat mit den Nazis zu tun.
Ja,
ist noch interessant, oder? Ich meine, das hat man schon im Zweiten Weltkrieg immer befürchtet. Eben, dass dann die ganzen überzeugten Nazis in der Waffen-SS und so weiter bis zum Letzten würden Widerstand leisten und nie aufgeben und sogar nach der Niederlage, nach der Kapitulation noch würden weiterkämpfen. Tatsache ist, alle Deutschen haben weitergekämpft. Das ist das Brutale. Sie haben ja bis zum 8. Mai hat auch die Wehrmacht einfach weitergekämpft, als wäre es wäre nichts passiert. Es gibt ganz wenig Wehrmachtteile. Einer in Norditalien unter Beteiligung von Schweizer Offizier hat kapituliert gegenüber den Alliierten. Aber sonst hat die normale Wehrmacht nie kapituliert. Von dem her finde ich eben, Nazis sind gar kein gutes Beispiel, weil die Nazis sind so speziell. Weil Die Deutschen haben bis zum 8. Mai praktisch zu 100% nicht an Sieg geglaubt vielleicht, aber doch weiter, einfach weiter.
Das ist Wahnsinn, ja.
Die Deutschen sind einfach relativ tüchtig. Und sie sind auch tüchtig, wenn sie riesen Fehler machen. Mal sind sie halt auch noch tüchtig. Das traue ich ehrlich gesagt die Iraner nicht zu, muss ich ehrlich sagen. Da glaube ich jetzt wirklich, bei aller Frömmigkeit, die wollen auch überleben. Und von dem her, wie man kennt übrigens auch, das ist noch für den letzten Punkt, Iran ist ja gerade das Beispiel, der Schah ist auch gestürzt worden, weil ein Teil von der Armee sich gewendet hat gegen den Schah. Warum? Weil, das ist jetzt aber ein anderer Fall heute in Iran, damals der Schah zu wenig hart eingefahren ist und die eigentlich den Respekt verloren haben vor dem Schah. Mhm. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Es ist jetzt fast ein bisschen frivol, wenn man das bringt, aber Schlafen bleibt wichtig. Auch in Kriegszeiten bleibt Schlaf wichtig. Und wenn ihr gut schlafen wollt, braucht ihr eine gute Matratze. Und wenn ihr eine gute Matratze wollt, wo müsst ihr schauen? Ja, der Name sagt es. Schlaf wohl. Hört jetzt gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, gehen wir noch zu anderen, finde eigentlich auch noch interessante, fast erfreuliche News. Es geht um die Klimapolitik von der Schweiz, die eben eigentlich entgegen dem, was die Linke die ganze Zeit behauptet, unglaubliche Fortschritte gemacht hat, Dominik.
Genau, also wer noch nicht weiss, wie er muss abstimmen am nächsten Sonntag, der kann sich die beiden Artikel zu Gemüt führen. Der Klimagasausstoss von der Schweiz pro verdienten Franken hat sich in 23 Jahren halbiert. Und das finde ich schon noch verrückt, oder? Weil ja die Linksgrünen immer behauptet, dass die Wirtschaft so schlimm ist und die Wirtschaft macht nichts und die Wirtschaft sorgt dafür, dass die Welt verbrennt. Nein, das stimmt nicht. Und wir haben ja nicht, oder? Wir haben schon eine CO2-Steuer eingeführt, oder? Muss man schon sagen. Wir haben aber ganz viele Mechanismen, das wäre gut ist, kann sie zurückfordern, es wird zurückverteilt, das ist, und so weiter. Wir haben so freiwillige Programme gehabt, von der Wirtschaft zum Beispiel, oder? Wir haben eigentlich eine gute Klimapolitik gemacht und links-grün kommt und sagt, es ist alles blöd, wir brauchen jetzt 200 Milliarden vom Staat ausgeben in einem Klimafonds. Das finde ich eigentlich noch frech, einfach jenseits von allen Fakten. Und der zweite Punkt finde ich auch noch gut. Oder 3/4 vom Klimagasausstoss ist im Ausland von uns. Oder das tun wir sozusagen mit den Waren, die wir importieren, reinholen. Aber ich kann mich erinnern gut, eigentlich bei jeder CO2-Gesetzdebatte, Linksgrün will immer, dass man es im Inland abbaut. Oder? Das CO2-Ausstoss. Und warum? Im Inland ist es viel teurer, oder? Weil wir schon viel gemacht haben, ist der zusätzliche Aufwand, um noch weiter runterzukommen, wahnsinnig viel teurer, als wenn man im Ausland das macht. Und das zeigt für mich, es geht ihnen gar nicht darum, mit möglichst wenig Geld möglichst viel CO2 abzubauen, sondern einen möglichst grossen Schaden in der Wirtschaft zu erzeugen.
Oder einfach die Leute umerziehen, oder? Das ist auch Es geht einfach darum, dass wir eben uns wieder an die Steinzeit gewöhnen und wir finden, die Steinzeit ist auch gut gewesen. Das ist ja eigentlich die linke Utopie zurück in die Steinzeit. Nein, aber was vielleicht auch noch wichtig ist, wegen diesen 75%, ist nämlich auch spannend. Im Pariser Abkommen ist festgelegt, dass die Länder sich verpflichtet haben, netto null zu machen im Inland. Das heisst, wir sind eigentlich schon, das Pariser Abkommen hätten wir ohne Zuwanderung schon lange erfüllt. Schon lange. Wir wären schon lange auf bestem Weg, das zu erfüllen, als eines der wenigen Länder. Aber das ist ein bisschen überall mit den Linken Anliegen. Sie können nie akzeptieren, dass man ihre Rezepte sogar teilweise aufnimmt und dann sogar Fortschritt macht. Und dann ist das Problem irgendeinmal gelöst. Man sieht das nämlich zum Beispiel beim Sozialstaat. Ich meine, im Sozialstaat muss man sagen, den haben wir jetzt auf eine Art ausgebaut, mehr kannst du nicht mehr ausbauen. Da kann also jedes Büsi, wo Armutsrisiko hat. Jedes Büsi kommt heute eine Ergänzungsleistung über, dass es auch überleben kann mit Whiskas oder sonst. Nein, machen Witz, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind jetzt im Promillebereich, wo wir mit Geld noch irgendetwas ausrichten können, was Armut betrifft. Es gibt gar keine Armut in der Schweiz. Aber auch da tun die Linke, und da kommen dann immer die entsprechenden Studien, behaupten, es wird eigentlich immer verreckter. Es wird immer verreckter. Obwohl wir viel, viel Rezepte von ihnen, die zum Teil falsch sind, immer wieder anwendet, genau wie in der Klimapolitik, wo du gesagt hast, dass man Fortschritt macht, lange nie. Es wird eigentlich immer verreckter. Und wir müssen immer mehr machen. Und da geht das Gleiche, was du sagst, es ist alles Vorwand. Es geht am Schluss darum, unser System zu verändern, das ist kapitalistisch, das haben sie nicht gern. Zweitens, dem Staat immer mehr Macht zu geben, das ist nämlich auch noch etwas. Alle ihre Rezepte führen dazu, dass es mehr Beamte gibt. Und was wählen Beamte? Was für eine Partei wählen die? FDP, SVP, Mitte? Könnt selber. Wenn ihr es wisst, schreibt uns doch einen Brief. Schreibt uns einen Brief, was unsere Beamten für eine Partei wählen. Genau. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Auch ein lustiges Thema, weil man immer wieder hört, wie irrsinnig dass das ist, dass man hier da in Europa zusammenarbeitet in der Migrationspolitik, wo alle, die es kennen, ziemlich gut wissen, nein, es funktioniert nicht. Wir haben jetzt wieder ein Beispiel. Dominik.
Ja, es ist ja schon, ich glaube, mittlerweile 2 Jahre her, seit Italien keine sogenannten Dublin-Fälle zurücknimmt. Das sind Asylsuchende, die schon mal ein Gesuch gestellt haben und dann einfach noch in der Schweiz eins stellen. Und dann sagt man ja, nein, du musst eigentlich dorthin, wo du es gestellt hast, nämlich auf Italien. Und Frau Meloni, wo sie ja die Macht gekommen ist, was hat sie gemacht? Sie hat einfach gesagt, nichts mehr, nada, fertig, niente, muss man eigentlich sagen. Die Fälle nehmen wir nicht mehr zurück. Das sind mittlerweile 800 Asylsuchende. Und wo wir haben, obwohl Italien für sie verantwortlich wäre, kostet Dutzende von Millionen. Und ich finde es schon noch verrückt. Ja, weder der Beat Jans noch der Ignacio Cassis schaffen es bis jetzt, dass man da irgendeinen Deal anbringt. Und ich finde einfach, ich meine, es sind am Schluss sind's, völkerrechtliche Verpflichtungen, die Italien nicht erfüllt. Ich verstehe da ein Stück weit, weil Italien sagt, ja gut, dann sind einfach alle die Länder, wo die zum ersten Mal ans Ufer kommen, sind natürlich die Klackierten. Ja, aber ich meine, das ist ja in dem Dublin-System so der Fehler. Das ist ja ein Geburtsfehler von dem Dublin-System. Also das hat man immer gewusst, das hat man nie dürfen so verabschieden, weil letztlich die Geschichte mit dieser Verteilung, die man jetzt auch mit dem Migrationspakt in der EU anbringen will, dass die nie funktionieren wird, ist auch klar, weil dann müsstest du ja wieder Grenzen kontrollieren, dass die zum Beispiel in der Slowakei bleiben müssen, nicht irgendwie plötzlich auf Polen oder auf Österreich übergehen. Also das ist alles so absurd.
Genau, und die Italiener würden gescheiter sich dafür einsetzen, dass Dublin abgeschafft wird oder neu gemacht wird, ein bisschen intelligenter, als das jetzt uns blogen, oder? Aber sie blogen ja nicht nur uns, sie tun ja die Deutschen hintergehen, sie hintergehen alle, aber du hast es richtig gesagt, es ist ein dummes System. Es ist ein System, wie wenn wir so, wäre bei uns auch so, der Asylbewerber muss dort aufgenommen werden, wo er landet oder ist, in jedem Kanton. Ja, da hätte alle Asylbewerber wären wahrscheinlich entweder in Zürich oder im Tessin. In Tessin kommen sie in Chiasso rein und in Zürich kommen sie über Kloten rein. Und dann wäre das ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, das in der Eidgenossenschaft durchzusetzen, weil offensichtlich ist ja klar, warum sollen die Turner dann sagen, wir nehmen jetzt extra, wir sind so liebe sicher, wir nehmen die. Also, es funktioniert nicht, das ist ein dummes System. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch wieder ein bisschen Migrationspolitik und es zeigt ein bisschen, ja, was soll ich eigentlich sagen, dass die Leute, wir reden jetzt von Deutschland, irgendwo, die haben einfach den Verstand verloren. Die haben wirklich das Gefühl, man muss eine Minderheit integrieren, das lange nicht. Nein, man muss sich einer Minderheit völlig unterwerfen. Man muss eigentlich alles machen, dass die Minderheit sich wohlfühlt. Völlige Umkehrung. Wer ist eigentlich da der Einheimische und wer ist eingewandert und wer darf froh sein, dass er in einem reichen Land kann wohnen kann, wie zum Beispiel Deutschland? Dominiks Beispiel aus Göttingen. Was ist da passiert?
Genau, seit Anfang letzter Woche ist ja Ramadan und zum ersten Mal gibt es jetzt fürs Fastenbrechen am Abend in Göttingen einen Muezzin-Ruf quer durch die ganze Stadt. Die Oberbürgermeisterin spricht von, dass sie ein Grundrecht, oder? Also sie verwechselt die Religionsfreiheit mit einem kollektiven Recht von Islamisten und das ist, ja, kann man so sehen, aber ist natürlich eben ein Zeichen für eine Degenerierung und gleichzeitig, was auch passiert ist, fast gleichzeitig in Frankfurt Rödelheim, da gibt es einen Ableger von vom verbotenen islamischen Zentrum Hamburg und die haben dort das Zentrum der islamischen Kultur und die wollen komischerweise unbedingt auf der Straße beten im Ramadan. Und die haben also das durchgesetzt vor dem Verwaltungsgericht Hessen, dass sie wirklich dürfen auf der Straße beten. Da muss also irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Mal pro Woche muss man den Verkehr stoppen und oder umleiten. Und auch da, das sei eben Teil von der Religionsfreiheit. Und das ist der unglaubliche Irrtum. Die Deutschen wissen offenbar gar nicht mehr, was Freiheitsrechte sind. Sie müssen das Individuum schützen und nicht das Kollektiv von Leuten, die dann eben verboten wegen Extremismus verboten. Und ich meine, auch da kommt dann noch dazu, warum tolerant sein mit Intoleranten? Das ist wirklich eine Bankrotterklärung vom Westen und von unserer Gesellschaft.
Ja, und es ist ganz gefährlich, insofern eben, weil der Westen selber sich einfach aufgibt und aus schlechtem Gewissen das Gefühl hat, jede Minderheit ist besser als mehr, als unsere Mehrheitsgesellschaft. Und das ist auch sehr gefährlich. Man sieht es ja in England, die Nachwahl, die es gegeben hat in Manchester, wo eine Grüne gewonnen hat. Die Grüne hat nicht gewonnen, weil sie sehr viele grüne Wähler gewonnen hätte. Die hat sie schon gewonnen, aber das hätte nie gelangt, sondern sie hat bewusst und systematisch die muslimische Bevölkerung umworben. Und die muslimische Bevölkerung, genau wie du sagst, hat total kollektivistisch reagiert. Die haben wirklich geschaut, dass alle ihre Leute die Grüne unterstützen. Und die Grünen haben dann wirklich extra zum Beispiel ihr Wahlprogramm gesäubert. Da ist nichts mehr von LGBTQ plus drin. Nichts mehr. Stell dir das mal vor.
Auf Urdu? Übersetzt?
Wo den Grünen so wichtig ist. Und nachher haben sie sogar eben auf Urdu und auf allen Arabisch auch, haben sie ihr Programm verteilt, haben dort im Programm betont, und wie sie den Gazakrieg schlimmer finden und wie die Israelis dort schuld sind. Also, das ist wahnsinnig. Das eine ist, dass man sich so anpasst dem Wähler und das zweite ist, dass die Wählergruppe eben nicht individualistisch reagiert und nicht so wählen, sondern ganze Familien sind geschlossen so gewählt, wie es wahrscheinlich irgendein Prediger von irgendeiner Moschee verlangt hat. Also so wie das früher vielleicht im 19. Jahrhundert ab und zu in gewissen katholischen Gebieten behauptet worden ist, dass das passiert. Nein, gut. Also,
verrückt und Family Voting. Family Voting müssen wir schon erwähnen, was es auch noch gegeben hat. Also das ist für mich völlig unverständlich, dass es überhaupt möglich ist. Da offenbar sind ganze Familien miteinander in die Wahlkabine gegangen und ziemlich sicher hat dann der islamische Patriarch genau geschaut, wer wie wählt. Also das ist einfach, das habe ich gelernt, als ich mit 18 das erste Mal in Küsnacht am Rigi abstimmen durfte. Du gehst ganz allein in die Kabine und das stimmt Geheimnis. Das gilt auch für islamische Frauen, aus Urdu oder was auch immer redet. Das finde ich ein riesiger demokratischer Skandal in Großbritannien.
Absolut. Gut, schauen wir, dass es bei uns nicht so weit kommt.
Ja.
Ich muss einfach richtig abstimmen und richtig wählen. Gut, das war es Bern einfach an dem 3. März 2026. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinne, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit. Danke.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG. Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch